HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Wolf Singer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Wolf Singer ist Hirnforscher und wahrscheinlich ist es nicht übertrieben zu sagen, dass er der bekannteste und renommierteste Hirnforscher Deutschlands ist. Er hat die Hirnforschung mitgeprägt und er bringt sie voran. Wolf Singer war lange Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Er arbeitet dort noch als Emeritus, aber er arbeitet auch an einem neuen Institut, das er mitgegründet hat, am ESI, dem Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt. Und Wolf Singer ist ein Geburtstagskind. Er wird heute, am 9. März, 75 Jahre alt. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen, Wolf Singer.
Guten Morgen, Frau Oehler.
Ja, Sie haben uns damit einen großen Wunsch erfüllt. Wir haben uns einen neuen Doppelkopf mit Ihnen gewünscht zu Ihrem 75. Geburtstag, Wolf Singer. Jetzt bin ich neugierig, was sind Ihre Geburtstagswünsche?
Meine Geburtstagswünsche sind, dass die Jahre, die vor mir liegen, so durchlebt werden können, dass ich damit zufrieden bin. Ist ja keine Frage, dass das Problem der Endlichkeit einen immer mehr beschäftigt, je älter man wird. Da bin ich keine Ausnahme. Und ich weiß noch nicht so recht, wie ich das einrichten werde, ruhiger zu werden, weniger zu tun und mit dem Gedanken, Frieden zu schließen, dass das alles irgendwann mal ein Ende haben wird. Mhm. Das treibt natürlich jeden in meinem Alter um. Und ich hoffe, dass es mir gelingen wird, das Problem nicht dadurch zu lösen, dass ich mich davon ablenke die ganze Zeit.
Mhm. Also sich auch mehr Zeit nehmen zum Nachdenken.
Ich versuche ja schon Zeit für mich zu finden, weil die Arbeit, die ich mache, erfordert, dass man sich zurückzieht, immer wieder mal und nachdenkt. Sonst gibt es keine neuen Gedanken. Aber ich habe mich halt in vielen Gremien engagiert und das nimmt Zeit, hält mich in Bewegung. Kann aber auch sein, dass es übertüncht das, was ich eigentlich tun sollte, nämlich mich mehr mit dem langsam sich nähernden Ende des Lebens zu befassen.
Sie sind sehr selbstkritisch. Das sieht man auch, wenn man Ihre Erinnerungen liest, die Sie aufgeschrieben haben, in einem wunderbaren Kapitel, in einem Projekt der Society for Neuroscience. Da gibt es ein Projekt, das heißt The History of Neuroscience in Autobiography. Und da haben Sie, 2016 ist es erschienen, haben Sie aus Ihrem Leben erzählt, dass Sie ein Kriegskind sind. Das kann man natürlich ausrechnen, Wolf Singer. Sie sind geboren am 9. März 1943 in München. Aber Sie sind unter extrem dramatischen Umständen auf die Welt gekommen, habe ich da gelesen. Was war da?
Das wurde mir berichtet. Das war der erste große Bombenangriff in München. Und das Krankenhaus, in dem ich zur Welt kam, das wurde getroffen, fing an zu brennen und dann wurde ich ziemlich kurz nach der Geburt von meiner Mutter getrennt und wir wurden in irgendwelche Luftschutzkeller verfrachtet und haben uns dann erst am nächsten Morgen wieder getroffen. Alles weiß ich nur aus der Erzählung natürlich.
Aber als Neugeborenes sofort im Luftschutzkeller.
Ja, also ich habe natürlich wegen der frühkindlichen Amnesie keinerlei Erinnerung daran. Weiß auch nicht, ob mich das traumatisiert hat. Ich vermute nein, weil ich ja noch nicht wusste, wie die Welt normalerweise aussieht. Hätte ja sein können, dass die Welt so ist.
Aber wie würden Sie denn im Rückblick sagen, wie haben Sie die frühen Kriegs- und die frühen Nachkriegszeiten geprägt als Kind?
Ich bin relativ geborgen aufgewachsen, weil meine Großeltern auf dem Land lebten. Mein Großvater war Hauptschullehrer, so hieß das damals, dirigierte eine Schule mit 2 oder 3 Klassenzimmern.
Und das war in einem kleinen Ort im Bayerischen?
Ein winziger Ort in der Nähe von Wasserburg am Inn, Säuen bei Wasserburg am Inn. Und dort bin ich aufgewachsen in einer bäuerlichen Umgebung. Mein Vater war Arzt, kam aus dem Krieg zurück und hat dort angefangen, seine Existenz aufzubauen. Ich bin also relativ behütet, mehr von den Großeltern aufgezogen worden als von meinen Eltern am Anfang, weil die natürlich durch den Aufbau ihrer Existenz sehr beschäftigt waren. Hab das als Geborgenheit erlebt und ich spüre das immer noch, wenn ich in Anspannung oder in Krisenphasen komme, mir das Gefühl des duftenden Heus und die Möglichkeit, vor einem Heuhaufen zu stehen und sich mit geschlossenen Augen nach hinten fallen zu lassen und zu wissen, dass einem nichts passieren wird. Das hilft mir ab und zu. Und das, glaube ich, kommt von dieser frühen Zeit in einer ländlichen, doch sehr friedlichen Umgebung. Ich habe vom Hunger keine Erinnerungen. Meine Eltern haben davon berichtet, ja. Was ich weiß, ist, dass ich mit meiner Großmutter zum Hamstern gegangen bin.
Da erinnern Sie sich auch selber noch
dran? Ja, da erinnere ich mich selber dran und habe sie da immer begleitet. Und wir haben dann bei den Bauern Eier und Butter und Brot bekommen. Später, da musste ich aber schon so groß gewesen sein, dass ich ein Gaspedal bedienen konnte. Da habe ich sie dann mit dem Auto meines Vaters zum Hamstern gefahren.
Wie so groß, dass Sie ein Gaspedal bedienen naja,
konnten?
Als Kind
ich,
sind Sie mit dem Auto,
da war ich
oder?
Noch sehr klein, aber ich wusste, wie man Auto fährt. Und draußen auf dem Land hat ja kein Mensch gefragt. Und da habe ich sie dann zum, das weiß ich noch, ich habe sie zum Hamstern gefahren.
Verrückt. Ja, Sie erzählen von so schönen Gefühlen der Geborgenheit gerade eben. In Ihren Erinnerungen, da schreiben Sie, dass sich das geändert hat, als Sie mit 10 dann ins Internat kamen, in das Landschulheim Neubeuren. Da schreiben Sie, diese Autobiografie, die ist auf Englisch, dieser Wechsel left me feeling lonely and vulnerable. Also hat Sie einsam und verletzlich zurückgelassen. Sind das Kindheitsgefühle, die Ihnen auch noch präsent
ja,
sind?
Ganz, ganz sicher. Es gab ja damals auf dem Land keine erreichbaren Schulen und meine Eltern wollten, dass ich aufs Gymnasium gehe. Also musste ich weg. Und ich musste in dem zarten Alter von 10 Jahren in eine Umgebung, die mir völlig fremd war. Die sprachen plötzlich alle Hochdeutsch. Bei mir wurde nur zu Hause Hochdeutsch gesprochen. Meine andere Umgebung war bayerisch. Ich konnte also nicht so gut Hochdeutsch. Ich konnte auch das große Einmaleins nicht.
Konnten die anderen das schon?
Das dort von mir verlangt worden wäre, ja, worden ist. Und ich war dann plötzlich mit 220 Kindern und lauter fremden Leuten auf mich gestellt. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht am Anfang. Man hatte damals die abstruse Vorstellung, dass man Heimweh am besten dadurch bekämpft, dass man ein langes Intervall der Trennung vorschiebt, sodass ich die ersten 6 oder 8 Wochen meine Eltern nicht sehen durfte.
Verrückt.
Und war dort sich völlig verloren und habe viel geweint, erinnere mich dann noch sehr gut dran. Das hat sich dann später geändert und ich war dann irgendwann mal gerne da, war integriert, aber ich war 9 Jahre lang dort, was mir die ganzen Pubertätskrisen mit meinen Eltern erspart hat, weil ich andere Gegner hatte.
Was mir gut gefallen hat, Sie schreiben, dass was Sie getröstet hat, waren die schönen Landschaften um Sie rum, die Natur.
Das habe ich auch immer mir vorgesagt, immer wenn was nicht funktioniert hat oder wenn ich mit der Schule unzufrieden war, dachte ich, gleich wie diese wunderbare Landschaft, das ist ein Schloss auf einer oder zwischen Moräne im Inntal, südlich von Rosenheim. Und bei Föhn blickt man da durchs ganze Inntal durch bis zum Großvenedig und hat die Alpenkette vor sich. Bei ganz klarer Sicht ist das atemberaubend schön. Und ich dachte mir, wahrscheinlich wird uns die Landschaft erziehen, diese unglaubliche Schönheit.
Erziehen? Inwiefern?
Naja, wenn man dem ständig ausgesetzt ist, dachte ich mir, dann können einem die Unbillen des Alltags weniger anhaben, weil man immer wieder getröstet wird durch diese Schönheit. Und ich war natürlich nicht allein im Entdecken dieser Schönheit dort in diesem Haus. Tagte der Georgekreis, kann man nur dazu stehen, wie man will. Ich bin nicht so sehr ein Freund dieses Kreises. Aber es wurde auch von Teile des Rosenkavaliers wurden dort geschrieben, weil Strauß und Hofmannsthal dort aus- und eingingen. Es war so eine adlige Gräfin Degenfeld, wohl hieß die damals, die diesen Künstlerhof gepflegt hat.
Spielen schöne Landschaften auch für Sie heute eine wichtige Rolle? Frage ich hier in Frankfurt.
Weniger. Was mir hier fehlt, ist natürlich der weite Blick, den man in Bayern oft erleben kann. Hier, wenn man auf die Mittelgebirgshöhen geht, steht man zwischen Bäumen. Man kann also selten weit schauen und wenn, dann ist es dunstig. Ist weniger wichtig geworden, weil andere Sachen im Kopf sich bewegen.
Also nicht die Haupttrostquelle, die Schönheit der Landschaften heute?
Nein, sicher nicht.
Was wäre das, so eine Haupttrostquelle heute?
Haupttrostquelle sind die schönen kurzen Erlebnisse, die so ab und zu geschenkt werden. Die Tage oder Wochen würzen. Braucht nicht viel, aber immer wieder mal eins davon tut schon gut.
Ja, Sie haben dann Ihr Abitur gemacht. Sie haben studiert Medizin, Physik, Philosophie, haben vieles ausprobiert. Und Sie schreiben auch, dass diese große Freiheit, die Sie plötzlich hatten, dass Sie die als große Belastung erlebt haben.
Am Anfang schon, weil ich kam aus dieser wiederum relativ geborgenen und geschlossenen Gesellschaft des Internats in eine Großstadt. Ich kam vorher von einem kleinen Bauerndorf in diese Zauberberg-Atmosphäre, wenn Sie so wollen, und war dann plötzlich in der Großstadt als Untermieter in einem kleinen Zimmer im Treppenhaus.
In München
und musste mich orientieren. Und da wusste ich lange nicht, wo ich eigentlich hingehöre. Ich bin dann in die Vorlesungen marschiert und habe dann rumprobiert, wie Sie sagen, und mich dann schließlich doch entschlossen, die Medizin bis zum Ende durchzuhalten und auch als Arzt zu arbeiten, eine Weile lang, weil ich dachte, dass mir vielleicht das enzyklopädischste Wissen über lebendige Systeme vermitteln könnte, das damals für mich zu erreichen war, weil man einmal mit einem komplexen Organismus konfrontiert wird, aber auch mit seinen Erkrankungen. Und das hat mich immer fasziniert. Aber wahrscheinlich hat mich schlicht einfach mein Elternhaus geprägt.
Auch wahrscheinlich.
Ja.
Und Sie haben sich auch sehr spezielles Wissen erworben, habe ich gelernt. Sie haben Hypnose gelernt und Sie haben Ihren Mitstudentinnen und Studenten auch Hypnose-Sessions angeboten.
Ja, wir haben das eine Weile lang gemacht. Das war ein Schüler von I.H. Schulz, der das autogene Training eingeführt hat. Der hat in München eine Hypnosepraxis und wir haben gedacht, wir waren glaube ich 3 Studenten, wir wollen das auch lernen. Und dann hat der uns das beigebracht und zu meinem Erstaunen funktioniert das auch. Ich habe das dann später beim Aufenthalt in Cambridge, wo ich mich vorbereitet habe für das Studium dort, auf einer Sprachenschule auch abendlang angewandt. Unter anderem habe ich das Mädchen, das später meine Frau werden würde, hypnotisiert. Und das funktionierte auch. Ob das ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Aber mich hat das fasziniert, dass das tatsächlich möglich ist.
Aber sie hat es immerhin zugelassen, sich von Ihnen hypnotisieren zu lassen.
Ja, sie war widerspenstig. Mehr als so manche andere Probanden. Aber es hat funktioniert.
Und was mussten die dann machen? Also wie haben Sie gesehen, dass funktioniert?
Ja, diese Menschen kommen dann in einen Zustand, in dem sie verharren können, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die haben retrograd eine Amnesie, die können sich nicht daran erinnern, wie lang das war und was da passiert war. Aber sie führen mitunter Kommandos aus, die durch bestimmte Worte angestoßen werden, die man dann hinterher, wenn sie wieder aufgewacht sind, wenn man sie zurückgeholt hat, ausgesprochen werden von irgendjemandem. Und das veranlasst die dann oft unbewusst, die Handlungen auszuführen, die man ihnen vorher aufgetragen hat. Man nennt das einen posthypnotischen Auftrag. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Francine, also meine spätere Frau, das gemacht hat. Ich vermute fast, dass nein. Aber ich erinnere mich an einen Luftwaffenoffizier der Royal Air Force.
Der auch dabei war?
Der war an einem anderen Abend dabei und der war extrem gut hypnotisierbar. Der konnte in der Hypnose genau rekonstruieren, wie viele Treppen er hochgegangen war in das Zimmer, in dem wir uns getroffen hatten. Es waren 3 Stockwerke oder so. Wir haben das dann nachgeprüft, das stimmte. Und dem habe ich gesagt, er soll auf das Stichwort Germany hin aufstehen und aus der nicht beleuchteten Deckenlampe die Birne rausschrauben und sie in eine Blumenvase stecken. Und das hat er tatsächlich getan, zu unserer aller Verblüffung. Und wir haben ihn dann gefragt, warum hast du das jetzt gemacht, was war denn das? Und erstens hat er keine bewusste Wahrnehmung dieser Aktion gehabt. Und als wir ihm dann gesagt haben, ja, aber du bist doch gerade aufgestanden und hast, da war er sehr verwirrt. War ungewöhnlich.
Ja. Das waren schon Experimente zu Fragen, die Sie heute noch umtreiben, Wolf Singer, würde ich mal sagen.
Ja, also ich glaube, ich habe nur einmal eine Studie über Hypnose gemacht, eine wissenschaftliche, kontrollierte, mit bildgebenden Verfahren, habe die aber nie wirklich zum Abschluss gebracht.
Ich dachte auch mehr so in die Richtung, also was macht Bewusstsein aus, was ist Bewusstsein, wie wird gesteuert, was uns
das interessiert mich immer noch
und was nicht.
Ich weiß wahrscheinlich jetzt genauso wenig drüber wie damals. Ich kann vielleicht differenzierter sagen, was ich nicht weiß.
Was auch sehr viel ist, oder?
Es ist immer gut zu wissen, was man nicht weiß. Aber das ist eine der großen Herausforderungen der modernen Hirnforschung, sich mit der Frage zu befassen, wie man die immateriellen Konnotationen, also die die spirituelle Dimension von Bewusstsein aus Hirnfunktionen herleiten kann. Wir sind ja alle davon überzeugt, dass wir nur deshalb bewusst sein können, weil wir ein Gehirn haben, das uns dazu befähigt. Da drin arbeiten aber Neurone, materielle Elemente, die miteinander wechselwirken. Und entstehen tut dann sowas wie ein Gefühl oder ein Gedanke oder ein Inhalt des Bewusstseins. Und wie das möglich ist, dieser Phasenübergang von materiellen Prozessen zu immateriellen Prozessen, ist ein Faszinosum. Denken viele drüber nach und jeder hat also seine idiosynkratische Lösung.
Sie sind jedenfalls zuerst mal von Cambridge wieder zurück auf den Kontinent. Sie haben dann Ihr Medizinexamen gemacht. Sie haben Ihre Doktorarbeit geschrieben, wo es eigentlich auch schon um ein Thema ging, das Sie jetzt noch beschäftigt, nämlich Synchronizität im Gehirn.
Ja, ich habe 40 Jahre gebraucht, um mich von 10 Herzschwingungen zu 40 Herzschwingungen hochzuarbeiten. Damals wollte mein Doktorvater von mir, dass ich untersuche, wie sich die Verbindungen zwischen den beiden Hirnhälften, also das Corpus callosum, der Balken, der die beiden Hirnhälften miteinander verbindet, wie der sich auswirkt auf die Synchronisierung der Aktivitäten in diesen beiden Hirnhälften. Das muss ja sehr gut aufeinander abgestimmt werden, weil eine Hirnhälfte die rechte Hand kontrolliert und die andere die linke Hand. Und wenn ich mir etwas zuknöpfen will, dann muss ich beide benutzen. Und deshalb muss das sehr gut koordiniert werden. Und der hatte mich vorher, als ich in Paris studiert habe, das Jahr zuvor, in einen Kurs geschickt, in den ich eigentlich hätte nicht aufgenommen werden dürfen, weil ich noch viel zu jung war, damit ich das einmal eins der Neurophysiologie lerne. Bei Buser war das. Noch damals hieß das Sorbonne, jetzt ist das alles unterteilt in kleine Universitäten. Und als ich da zurückkam, hat er mir dann dieses Thema gegeben und gesagt, mach da mal was, krieg das raus. Und dann habe ich angefangen, mit Katzen zu arbeiten, habe die auf bestimmte Aufgaben trainiert, Elektroden implantiert und in Italien gelernt, in Pisa, wie man diesen Balken durchtrennt, wie man diese chirurgischen Eingriffe vornimmt. Und dann habe ich das gemacht, eine Weile, bis ich begriffen habe, dass ich damit eigentlich nicht wirklich an Hirnprozesse herankomme, dass ich genauer sein muss und dass ich einzelne Nervenzellen ableiten und untersuchen muss. Und habe mich dann in eine andere Richtung bewegt.
Vor 50 Jahren, 1968, da waren Sie 25, das war ein sehr ereignisreiches Jahr. Da haben Sie schon sehr viel gelernt, gemacht, geforscht und Sie haben geheiratet mit 25.
Ja, ich hatte die Dame, das Mädchen, das ich in Cambridge damals auf diesem Sprachkurs kennengelernt hatte, nicht aus den Augen verloren. Die hat in Genf studiert, ich war in München. Die war aber vorher schon in Heidelberg von sich aus, da kannte sie mich nicht, deshalb sprach die perfekt Deutsch, was ich aber erst sehr viel später rausbekommen habe, weil sie sich dadurch nicht ablenken lassen wollte. Und die habe ich mehrere Jahre durch Europa verfolgt, bis sie sich entschließen konnte, meine Partnerin zu werden, Frankreich zu verlassen und mit mir nach München zu ziehen. Das war 68 in der Tat. Staatsexamen, Abschlussprüfung, Approbation. Ja, das war ein ereignisreiches Jahr.
Tja, und ich glaube, es ist auch der richtige Moment für die erste Musik. Ich glaube, die passt jetzt ganz gut. Was erwartet uns Wolf Singer? Was haben Sie mitgebracht?
Ja, ich habe mir den Tourbillon de la Vie von der Jeanne Moreau ausgesucht. Weil, wenn man auf den Text achtet, in diesem Lied Seiten des Lebens emotional erfahrbar werden. Meine Frau singt das Lied auch sehr, sehr gerne immer wieder. Dieses Tanzen am Rand des Chaos sehr schön wiedergeben. Dieses ständige Hin und Her, zusammenkommen, getrennte Wege gehen, wieder neue Synthesen finden. Einfach zuhören, dann spürt man das schon.
Wir hören es jetzt mit Jeanne Moreau.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist der Hirnforscher Wolf Singer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Wir waren vorher im Jahr 1968 stehen geblieben, aber ein 68er waren Sie eigentlich nie, obwohl Sie vom Alter her eigentlich genau da reingepasst hätten.
Nein, weil ich in München studiert habe. Und München war eine Insel in diesem ganzen Getriebe. In München war die Studentenrevolution, wenn es überhaupt stattfand, sehr viel später. München war relativ ruhig in dieser Zeit. Deshalb hat uns das kaum berührt. Nun war das auch so, dass 68 gerade in das Ende meiner Studienzeit fiel, wo sehr viel Ablenkung, nein, ich sollte nicht sagen Ablenkung, sondern sehr viel Konzentration auf das Ende des Medizinstudiums verlangt war und das Ende meiner Doktorarbeit. Aber ich habe es auch, obwohl ich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen bin, nicht hautnah erlebt. Es gab in München keine Kaufhausbrände, es gab in München keine Straßendemonstrationen und Schlachten, es gab in München keine Besetzungen von Adorno-Büros. München war verschlafen, wie es ja auch jetzt oft noch so ist. Mhm. Weshalb ich lieber in Frankfurt bin.
Genau. Und vielleicht haben Sie damals auch andere Fragen umgetrieben. Sie erzählen in Ihrem autobiografischen Rückblick immer wieder über Selbstzweifel. Und Sie schreiben da auch immer wieder, dass Sie sich gefragt haben, ist das, was ich als Forscher mache, wirklich wichtig? Also lohnt sich das tatsächlich, so viel Energie, so viel Zeit in diese kleinen, in Anführungsstrichen, Fragestellungen reinzustecken? Oder muss ich eigentlich meine Energie anderswo einsetzen?
Das hat mich lange hat mich das verfolgt. Und nachdem ich ja Medizin studiert hatte und approbierter Arzt war, hatte ich ja die Option, ich hätte ja auch was Sinnvolles tun können, nämlich Menschen helfen. Und ich habe auch in der Praxis meines Vaters, bis ich nach Frankfurt wechseln musste, zweimal in der Woche als Arzt gearbeitet, habe Patienten gesehen.
Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Ihr Vater hatte diese Landarztpraxis, also Sie sind dann regelmäßig aufs Land gefahren?
Ich bin zweimal in der Woche, Montag und Freitagabend, als Abendsprechstunde war, bin ich rausgefahren, ist so eine Dreiviertelstunde im Auto und habe dort parallel mit ihm, aber doch in relativer Selbstständigkeit, Landarzt gemacht. Ich hatte auch in der Klinik vom Max-Planck-Institut Psychiatrie, wo ich ja meine Postdoc-Zeit dann zugebracht habe, mal ein halbes Jahr, glaube ich, war das, eine neurologische Station gehabt mit 12 Betten und Krankenpflegern und allem. Weil ich immer gehadert habe mit diese extremen Konzentration und Einengung, die erforderlich ist, wenn man Grundlagenforschung treibt. Man muss sich da auf ein ganz kleines Problem konzentrieren, muss nicht nach links und rechts schauen. Und ich dachte, ich wusste nicht, ob mich das ein Leben lang tragen würde.
Und erleben Sie die Forschung heute manchmal auch noch als frustrierend?
Naja, das ist janusgesichtig. Es gibt kein schöneres, jedenfalls für mich, noch, es gibt noch ein paar andere schöne Erlebnisse, aber ein sehr schönes Erlebnis, das man immer wieder in der Forschung haben kann, ist, wenn etwas plötzlich aufgeht. Wenn eine Hypothese als zutreffend sich herausstellt bei Experimenten oder man durch Rekombination von Wissen, das man abgespeichert hat, plötzlich eine Hypothese oder eine Theorie im Kopf sich entstehen spürt, die einfach ästhetisch ist, schön ist, von der man überzeugt ist. Das macht enorm Spaß.
Da haben wir die Schönheit wieder.
Ja, das ist wieder schön. Nur ist das halt extrem selten. Sowas passiert in meinem Leben ein paar Mal und ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich keine Entdeckung mehr machen werde, die ich dann auch noch so weit verfolgen kann, dass ich sie festnageln kann. Dazu braucht man meistens 10 Jahre oder so. Das ist der schöne Teil an der Forschung, der mühsame Teil ist tatsächlich die kognitive Beschränkung auf ganz abstrakte, wenig mit der Lebenswelt in Verbindung zu bringende Vorgänge im Labor, die man sehr stur verfolgen muss. Und weil man das sehr intensiv machen muss, sonst wird das nichts, auf so viel anderes verzichten muss. Und das ist der frustrierende Teil dran. Man wird eng und muss auch immer wieder mal ausbrechen.
Und die Sinnfrage begleitet einen da eben dann vielleicht auch manchmal, ob es sinnvoll ist, jetzt sich da so reinzubohren.
Ja, es ist einmal für das persönliche Glückserleben nur sehr in der Projektion möglich. Man weiß, irgendwann kommt das dann schon, wenn man Glück hat. Und dann ist es eine sehr abstrakte Befriedigung zu sagen, naja, ich weiß aus der Wissenschaftsgeschichte und aus der kulturellen Entwicklung der Menschheit, es ist gut, Wissen über die Welt zu erwerben, wenn man handelnd in sie eingreift, weil man dann zumindest weiß, was man tut oder hofft zu wissen, was man tut. Deshalb ist Wissen, Weltwissen wichtig. Und das kriegt man halt in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft hauptsächlich dadurch, dass es eine Kaste von Leuten gibt, nämlich die Wissenschaftler, die sich die Neugier zum Beruf machen und Wissen schöpfen. Und man erfährt sich dann irgendwann mal als Mitglied dieser Gemeinschaft und tröstet sich so und sagt, gut, wir machen das jetzt mal, wir wissen, dass langfristig das irgendwie anwendbar ist, hat aber dann sofort wieder die Zweifel. Natürlich ist auch Wissenserwerb janusgesichtig. Das kann für wunderbare Sachen verwendet werden, aber es kann natürlich auch schrecklich missbraucht werden. Und es gibt fast keine große Entdeckung, für die nicht beides gilt. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Wissenschaftler. Dann muss er ja sowieso methodisch zweifeln, weil auch in der Arbeit, die er tut, darf er zunächst nichts einfach glauben, sondern er muss versuchen, sich das zu beweisen, was er glaubt. Er muss evidenzbasiert arbeiten. Und das geht nur, wenn man zweifelt. Also es ist viel Zweifel dabei.
Muss man aushalten können.
Ja, aber ja, muss man aushalten können.
Naja, und in Frankfurt sind Ihnen ja auch diverse sehr schöne Momente gelungen. Sie sind mit 39 Max-Planck-Direktor geworden am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Und Sie schreiben, das war the fulfillment of the boldest dreams, also die Erfüllung der kühnsten Träume, die Sie sich als junger Wissenschaftler machen können hätten, mit 39 schon unter 40 Direktor an einem Max-Planck-Institut zu werden.
Ja, das sehe ich jetzt retrospektiv so. Aber als ich damals mit diesem Ruf konfrontiert worden bin, war ich plötzlich tief depressiv geworden. Ich bin zu meinem Präsidenten gegangen, es war Reimer List damals, ein ganz großartiger Mensch, Max-Planck-Präsident, und habe gesagt, Herr Präsident, warum wollen Sie, dass ich das mache? Ich bin glücklich, wo ich bin.
In München.
Ich spreche dort die Landessprache und ich habe meine Patienten und ich habe meine Forschung und es geht alles gut. Warum soll ich jetzt? Und Frankfurt hatte damals wirklich einen schrecklichen Ruf. War von München aus gar nicht sichtbar.
82 war das, muss
82,
man sich doch mal
ins Gedächtnis rufen. Und dann hat er gesagt, gut, wäre Ihre Entscheidung, aber schlafen Sie da noch mal drüber. Und dann habe ich da ein paar Mal drüber geschlafen, da habe ich gesagt, gut, das mache ich jetzt doch. Aber ich habe ein Jahr lang gelitten, ich war da mit irgendwelchen psychosomatischen Problemen konfrontiert, weil dieser Horror Vacui, so ein großes Institut, das war geschlossen worden, war praktisch nicht mehr existent, musste wieder aufgebaut werden, zusammen mit meinem Kollegen Heinz Wessel, der damals auch berufen worden ist. Und das hat mich sehr belastet, hat auch die Familie belastet, die mussten von München nach Frankfurt umziehen.
Sie hatten Zwillingstöchter da mittlerweile.
Die Zwillingstöchter waren schon inzwischen 12 oder so. War für alle nicht leicht, aber rückblickend die große Chance. Und ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, weil alles von Neuem begonnen werden konnte.
Und es sind Ihnen wirklich wichtige Entdeckungen gelungen. Und eine hat zu tun mit einem Zettel, den Sie lange Zeit im Labor hängen hatten. Da stand drauf, The Visual Sniff.
Also, ja, ja.
Wie übersetzt man das auf Deutsch überhaupt?
Das ist das Schnuppern des Sehsystems, wenn Sie so wollen. Also ein Sniff, das ist das, was Kaninchen machen, wenn sie schnuppern oder andere Riechtiere. Ja, das war ein denkwürdiger Moment. Ich hatte die ganze Zeit eigentlich gearbeitet über erfahrungsabhängige Entwicklung von Nervensystemen. Das war mein Hauptforschungsgebiet.
Also wie unsere Lebensgeschichte, unsere frühe Lebensgeschichte, unser Gehirn
prägt. Ja, weil das, was wir sind, wir ja nicht nur wegen der Gene sind, sondern auch wegen dieser epigenetischen Prägung. Und um das weiter zu vertiefen, habe ich bei kleinen Kätzchen Elektroden implantiert gehabt, ganz viele in der Hirnrinde, um zu sehen, wie sich die Antworteigenschaften der Neurone ändern unter dem Einfluss von Erfahrung. Und ich wollte dazu schauen, deshalb mussten diese Elektroden dort implantiert sein und ich musste über mehrere Tage und Wochen hin mit diesen Tierchen arbeiten. Die waren da wach, die haben irgendwelche Muster gesehen, hatten kein Problem mit uns, denn die dachten, das ist das normale Leben. Schmerzen sind damit nicht verbunden. Und eines traurigen Morgens hatten diese Elektroden keine Signale gegeben. Und ich habe gedacht, sind die jetzt vielleicht alle abgebrochen oder stimmt was mit der Steckerverbindung nicht? Und dachte, das kann ich rauskriegen, wenn ich die Filter so weit aufmache, dass ich auch ein Signal lesen kann, das dem Elektroenzephalogramm entspricht. Also nicht die Aktivität von einzelnen Zellen, sondern der Summenaktivität von großen Zellverbänden. Die kann man dann auch mit Drähten sehen, die nicht genau platziert sind.
Also sozusagen tut sich da überhaupt irgendwas?
Tut sich da überhaupt irgendwas, ja. Mit einer großen Perspektive drauf geschaut. Und habe das gemacht, habe aus den Verstärkern die Filter rausgedreht und höre plötzlich im Lautsprecher einen Ton, der etwas so brrrr klingt. und sehe auf dem Oszillographen wunderbare regelmäßige Schwingungen. Dachte, ja, ist das jetzt der Brumm vom Netz, die 50 Hertz Brumm? Nein, war es nicht, es war 40 Hertz. Ist es das Muster, das die Tiere gesehen haben? Das war in dem Fall, war das so ein Gittermuster, das an den Augen von dem Kätzchen vorbeigeglitten ist. War es auch nicht. Also musste es aus dem Gehirn selber kommen. Und was mich am meisten fasziniert hat, war, dass dieses Signal synchron war zwischen Elektroden, die weit voneinander entfernt waren. Das hieß, da muss im Gehirn irgendein Mechanismus sein, der einmal diese Oszillationen produziert und zweitens dafür sorgt, dass die synchron werden. Und das hat dann die Jahre darauf geprägt. Mich hat das so fasziniert, dass ich aufgehört habe, diese Entwicklungsstudien zu machen, habe das ganze Labor langsam in eine andere Richtung geschoben. Und dann haben wir die nächsten Jahre damit zugebracht, dieses Phänomen festzunageln, zu versuchen zu begreifen, was es bedeutet. Und deshalb sage ich, ich habe 20 Jahre gebraucht, bis ich von 10 Hertz, das war das, was ich damals bei der Synchronisation der Hirnhälften untersuchen sollte, auf diese 40 Hertz Schwingungen gekommen bin.
Und heute sieht es ganz so aus, als wäre das wirklich ein grundlegender Mechanismus, mit dem das Gehirn zusammenbringt, was für den Moment zusammengehört. Also wie es das Bindungsproblem, wie Sie sagen, Wolf Singer, löst.
Wenn alles gut geht, ist das der Schlüssel. Wie alles, was neu ist, ist auch das natürlich erstmal zerrupft worden. Hat andere Namen bekommen, als es über den Atlantik transportiert wurde.
Ist eben erstmal gestohlen worden eigentlich, die Entdeckung?
Ja, das war auch mit dabei. Gab bei uns am Anfang sowas, was man heute als Wissenschaftsbetrug ansehen würde. Damals war man da großzügig und hat sich ein bisschen aufgeregt, aber hat nichts draus gemacht. Es gab kein Ehrengerichtsverfahren. Ja, das ist dann sehr kontrovers diskutiert worden. An optimistischen Tagen denke ich, so wie viele andere auch, ja, das ist der Schlüssel zum Bindungsproblem. Das erklärt, wie es möglich ist, dass ein System, das so distributiv, also so verteilt organisiert ist wie das Gehirn, dass das trotzdem zu kohärenten Prozessen fähig ist. Und das könnte wohl darauf beruhen, dass es diesen Mechanismus ausnutzt, um Aktivitäten, die im Augenblick zusammengehören und als zusammengehörig erkannt werden müssen, synchronisiert. Das ist natürlich wie alles, was man so zunächst einfach sieht, viel komplexer geworden, hat uns in eine ganz neue Welt geführt, der nichtlinearen Dynamik, weil nicht nur diese schönen Sinusschwingungen der Fall sind, sondern das sind sehr komplexe, chaotische Schwingungen.
Gut, dass Sie eine Weile Physik studiert haben, ganz am Anfang.
Ja, das hat mir da, glaube ich, wenig genutzt. Was einem da hilft, ist die Intuition für irgendetwas. Und wo man die her hat, weiß ich nicht. Kann sein, dass das der ganz große Durchbruch war. Immer mehr Kollegen und immer mehr Arbeiten legen das nahe. Aber es gibt natürlich, wie sich das gehört, auch immer noch kritische Stimmen, die sagen, ja, das alles ist ein Epiphänomen. Das hat mit dem eigentlichen Arbeiten nichts zu tun des Gehirns. Wir werden sehen.
Und jetzt hören wir uns auf alle Fälle sehr, sehr spannende Musik an, die Sie mitgebracht haben. Was erwartet uns als nächstes, Wolf Singer?
Uns erwartet ein Cellostück mit Chor, wobei das Cello von Anja Lechner gespielt wird. Anja Lechner kenne ich, seit sie geboren ist. Die war dann auch Cellospielerin, als wir geheiratet haben. Ist die Tochter von Florian Lechner und Ute Lechner. Florian Lechner ist ein Bildhauer im Inntal. Ute Lechner macht auch Skulpturen, lebt in der Nähe von Wasserburg. Eine ganz begabte Familie. Und die Anja ist eine charismatische Cellospielerin, die nicht nur in klassischen Streichquartetten brillieren kann, wie sie oft gezeigt hat, sondern auch improvisieren kann. Und hier hat sie uns mal zugeschickt vor wenigen Monaten Aufnahmen, die sie in Estland gemacht hat mit dem estischen Symphonieorchesterchor. Und sie spielt Cello dazu. Und das ist ein Traum von sieben Träumen von sieben Vögeln. Seven Dreams of Seven Birds heißt das. Und ich habe den Traum Nummer 5 ausgesucht, weil er kurz ist. Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur mit Wolf Singer, der heute 75 Jahre alt wird. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, ein bisschen was von Ihren Träumen haben Sie ja schon am Anfang verraten mit Ihren Wünschen für die nächsten Jahre. Es lädt natürlich ein, diese Musik zum Weiterträumen und zu fragen, was sind Träume, die Ihnen wichtig sind, Wolf Singer?
Träume, die mir immer noch wichtig sind, zusätzlich zu denen, die ich eingangs erwähnt habe. Etwas, was diese Musik vermittelt, glaube ich. Die Erschließung von Räumen, die ungewöhnlich sind, in denen man sich nicht zu sehr bedroht fühlt, aber auch nicht zu sehr geborgen. Ich mag das Exponierte, möchte allerdings, dass es friedlich bleibt. Also ich glaube, mein großer Traum, wenn ich jetzt mal an die Welt von draußen denke, ist, dass Europa zu sich findet, weil wir so ungeheure Schätze hier bergen, die gepflegt werden müssen und in der Synergie als Schatz gehoben werden können, was unbedingt sein müsste. Ich habe mich im Lauf meiner beruflichen Laufbahn immer darum bemüht, europäische Institutionen zu fördern, weil ich glaube, dass Europa zu sich finden muss und ein Bewusstsein dafür entwickeln muss, wie reich es ist. Und das muss mit Bescheidenheit geschehen. Ich muss ja daran denken, dass Europa ja auch ein Friedensprojekt war. Es ist nicht nur, dass man Kulturen zusammenbringen will, sondern es ist auch ein Friedensprojekt gewesen, das enorm lang gehalten hat und jetzt anfängt zu zerbröseln, was mich sehr traurig macht. Wenn dieser Prozess rückgängig gemacht werden könnte und man wieder zurückfindet zu diesen Visionen, die verbunden waren damit, das waren friedliche Visionen, das waren kulturell geprägte Visionen, dann wäre schon die Welt, in die ich mich gern einbetten würde, diese.
Was tragen Sie dazu bei, dieser Vision ein Stück näher zu kommen?
Tja, Gott, ich bin, weil ich manche von diesen Sprachen kenne, bin ich halt viel unterwegs in europäischen Gremien. Das mache ich gerne. Ich war damals wesentlich daran beteiligt, dass die, was wir jetzt kennen, die Federation of the European Neurosciences, die jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, zustande gekommen ist, weil ich als letzter Präsident der European Neuroscience Association beschlossen habe, zusammen mit anderen natürlich, dass wir diese idiosynkratische Agglomeration von Ländern mit ihren Egoismen beenden werden und eine Dachorganisation gründen werden, in die sich die einfügen. Und das war am Anfang nicht so ganz einfach, aber ist gelungen und tut gut.
Mhm. Und ein europäisches Projekt von Ihnen, Wolf Singer, ist auch ein Buch, das Sie geschrieben haben, gemeinsam mit Mathieu Ricard, dem buddhistischen Mönch, der einmal auch Biologe war, Wissenschaftler war. Jenseits des Selbst, Dialoge zwischen einem Hirnforscher und einem buddhistischen Mönch. Dieses Buch ist auf Französisch erschienen, auf Englisch erschienen, auf Deutsch erschienen. Und Sie reisen mit diesem Buch und Mathieu Ricard durch Europa, um dieses Projekt vorzustellen.
Na, wir reisen wenig. Wir waren einmal in Paris und haben das vorgestellt und jetzt gerade in London. Es war sehr interessant. Ich habe das noch nie gemacht, solche Lesereisen. Ja, das Buch ist entstanden aus Neugierde, erkenntnistheoretischer Neugierde. Denn diese Meditierer behaupten ja von sich, diese kontemplativen Menschen, dass sie über diese Technik der Innensicht Erkenntnisse über ihr Gehirn und Funktionen, über ihre Seele, über ihr Geistiges zutage fördern, die dem Laien verborgen bleiben. Und ich dachte mir, lass uns doch mal schauen, ob das, was die Hirnforschung aus der dritten Personperspektive über eben das Organ, das auch die Kontemplation unterstützt und mit dem, dass die Komplementation erforschen möchte. Die wollen ja ihr Innenleben erforschen, ihr Gehirn.
Aber immer natürlich auch mit dem Blick nach außen. Also die Meditation zielt ja schon auch auf das Verhalten nach außen.
Ja, ja, aber die wollen zunächst sich selbst unter Kontrolle bringen, sich selbst erkennen. Und wenn das dann gelungen ist, dieses Wissen benutzen, um ein besserer Mensch zu werden, um nach außen besser agieren zu können. Und was sie da auf diesem Weg nach innen erkennen, dachte ich, das müsste man mal überprüfen und schauen, ob das mit dem zusammenpasst, was die Hirnforscher über das Gehirn rauskriegen. Und das war der Grund, warum wir da miteinander angefangen haben zu reden.
Und das ist aber ein Dialog, der sich jetzt schon sehr lange, sehr intensiv weiterentwickelt.
Ja, wir haben, glaube ich, 6 Jahre uns immer wieder getroffen und dann an diesem Faden gesponnen. War eine sehr schöne Zeit. Jetzt ist er abgeschlossen.
Mhm. Nicht abgeschlossen ist ein großes Projekt, das Sie auch vorangebracht haben, Wolf Singer. Sie waren Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Sie haben aber viele andere Institute und Einrichtungen mitgegründet in Frankfurt, unter anderem das Ernst-Strüngmann-Institut. War auch ein Geburtstagsgeschenk. Das war an Ihrem 65. Geburtstag, wo Sie ein besonderes Geschenk bekamen, ein neues Institut.
Naja, da ruft mich jemand in Madrid an. Ich war in einer Tapas-Bar und habe auf meine Freunde gewartet vom Kongress, als mich Thomas Strüngmann anrief, einer der beiden Strüngmann-Brüder, die dieses Institut tragen, finanziert haben. Und er hat mich gefragt, ob ich ein Institut gründen möchte. Sie würden dafür das Geld zur Verfügung stellen. Und sprachen damals von 100 Millionen, was für mich völlig unvorstellbar war. Und dann war ich erstmal unfähig, vernünftige Antworten zu geben, gesagt, ich muss erst mal nach Hause fahren und wir müssen uns treffen, wir müssen drüber nachdenken. Und tja, dann hat sich das so entwickelt, mir wurde das immer konkreter als Option. Dachte ja, kann gar nichts Besseres tun, als viel Geld in die Wissenschaft stecken, aus Gründen, die ich ja vorhin erwähnt habe. Und habe mich dann kundig gemacht, habe dann sehr schnell gelernt, wenn sich das wirklich tragen soll und in der Oberliga mitspielen können soll, was die Brüder wünschten, dann sind 100 Millionen nicht genug. Also habe ich gesagt, ich brauche mindestens das Doppelte. Und ich sagte, ja gut, machen wir 200 Millionen. Haben das dann wirklich zur Verfügung gestellt. Dann war das Problem, man kann sowas nicht auf der grünen Wiese gründen. Ich muss es irgendwo anbinden. Habe dann mit der Max-Planck-Gesellschaft verhandelt, die sich dann schließlich bereit erklärt hat, auch nicht ohne Vorbehalte, die Governance, die Strukturen des Instituts zu übernehmen, die Berufungen zu verantworten, die Zukunft mitzuplanen. Ich habe es also in die Max-Planck-Gesellschaft integriert. Da ist es nun, wird gefahren wie ein Max-Planck-Institut, kostet denen aber nichts im Augenblick, weil wir uns selber tragen. Und dann wurde der erste Direktor berufen, der Pascal Fries. Ich bin dann sofort zurückgetreten von meiner Funktion als Gründungsdirektor und bin jetzt da so Senior Fellow, kann Gott sei Dank deshalb weiterarbeiten, was Spaß macht und schön ist. Und dann hat uns das Land Hessen, damals noch unter der Ägide von Koch, beim Bauen helfen wollen. Und wir dachten, naja, ein paar Millionen, um den Beton zu sanieren. Stellte sich aber raus, das wird sehr, sehr, sehr viel teurer und das würde sich alles nicht realisieren lassen. Bis dann kurz vor Weihnachten, damals war es gleich der Finanzminister Schäfer, anrief und sagte, wären Sie mit 30 Millionen zufrieden? Und dann haben wir uns natürlich riesig gefreut und gesagt, gut, dann bauen wir neu. Haben jetzt einen Neubau errichtet um das alte Institut herum, das erst 62 gebaut worden ist, das alte Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Ziehen in 2 Wochen um, reißen dann das alte, traditionsreiche Institut ab. Ich packe gerade meine ganzen Bücher und ziehen dann in das neue Institut.
Und das Max-Planck-Institut, wo Sie waren, das ist auf den Riedberg gezogen, in den naturwissenschaftlichen Campus der Universität, also ins Umfeld des naturwissenschaftlichen
Campus. Das sind unsere Rechtsnachfolger, das sind die eigentlichen Max-Plancker. Während wir im Klinikviertel verblieben sind, was mir immer ein großes Anliegen war, weil ich dachte, ein Hirnforschungsinstitut gehört eingebettet in ein klinisches Umfeld.
Tja, und das heißt, Sie haben jetzt einen Neuanfang vor sich, einen Umzug, ein neues Arbeitsumfeld, wo Sie dann wieder loslegen können.
Naja, ich begleite jetzt den Aufbau dieses neuen Instituts, lassen Sie uns mal so sagen. Ich ziehe mit um. Und weiß, dass ich jetzt dann irgendwann mal nicht nur sondern auch zurückziehen muss.
Trotzdem entwickeln sich Ihre Ideen, Ihre Vorstellungen darüber, wie das Gehirn arbeitet, immer weiter. Und ein Gedanke, der im Moment zum Beispiel in Artikeln nachzulesen ist, die Sie verfassen, ist, dass das Nervensystem, in dem es immer komplexer wird im Laufe der Evolution, die Gehirne, in dem sie immer komplexer geworden sind, auch immer fehlerfreundlicher geworden sind. Diese Idee der Fehlerfreundlichkeit von komplexen Gehirnen finde ich sehr schön.
Ja, Fehlertoleranz, würde ich sagen. Mhm. Also man kann ja Systeme robust machen, indem man wichtige Teile doppelt und verdreifacht. Das wird in Flugzeugen viel verwendet, technischen Systemen. Man kann Systeme aber auch robust oder wie wir auch sagen, resilient machen gegenüber Störungen, indem man sie so komplex macht, dass sie anfangen, nichtlineare Dynamik zu entwickeln und sich damit selbst organisieren können. Und dann sind sie in der Lage, Funktionsausfälle an bestimmten Subsystemen dadurch zu kompensieren, dass sie sich einfach selber umorganisieren und ein neues Gleichgewicht finden. Und das ist im Prinzip, das die Natur entdeckt hat und in der Evolution zu hoher Perfektion entwickelt hat. Sonst wären wir alle nicht mehr hier.
Und dieses neue Gleichgewicht finden, das gilt wahrscheinlich dann auch für die verschiedenen Lebensabschnitte, denke ich mir.
Das wird sich wahrscheinlich ähnlich verhalten. Und ich denke auch, dass die Gleichgewichte, die unsere sozialen Systeme haben und Wirtschaftssysteme, sich nicht dem verdanken, dass da irgendwelche hyperintelligenten, metaklugen Lenker für Ordnung sorgen, sondern auch das verdankt sich im Wesentlichen der Selbstorganisation. Und das ist gut so.
Und die Schlussmusik, Wolf Singer, die Sie ausgesucht haben, die vermittelt uns dann auch nochmal ein Gefühl von Freiheit, das vielleicht auch mit solchen Systemen, die so verlässlich und gleichzeitig offen sind, vielleicht auch damit verbunden sein könnte. Was wird gleich noch zu hören sein zum Abschluss unseres Geburtstags-Doppelkopfs?
Ja, ich verbinde damit das Hinauslaufen auf einen Strand und die Arme ausbreiten und versuchen, so viel wie möglich von der Welt einzufangen. Und das mit Freiheit im Rücken, nachdem dramatische Ereignisse abgelaufen sind, wie das in diesem Film, aus dem diese Musik kommt, ja auch der Fall war.
Haben wir jetzt noch gar nicht verraten. Das wird nämlich Musik aus Alexis Sorbas sein.
Ja.
Die hören wir gleich. Vorher Ihnen alles, alles Gute für die neuen Aufgaben und die neuen Herausforderungen. Wolf Singer, fürs neue Lebensjahr, die neuen Lebensjahre. Und vielen, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei uns im HR2 Doppelkopf.
Ich habe zu danken für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.